Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit.
Ich habe heute Morgen Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer zu Handen der Vereinigten Bundesversammlung mein Demissionsschreiben eingereicht.
Hans-Rudolf Merz verlässt Anfang Oktober den Bundesrat. Das ist das zentrale Thema heute Abend. Wir berichten über die knapp 7 Jahre des Schweizer Finanzministers aus Appenzell. Wie sieht er seine Amtszeit? Wie sehen das andere? Und wir stellen die Nachfolgefrage. Kommt jetzt der große Angriff der anderen Parteien auf diesen Sitz der Freisinnigen im Bundesrat? Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Er ist bestimmt der Bundesrat, der sich am meisten Kritik anhören musste in den letzten rund 2 Jahren. Und seit fast ebenso langer Zeit wird quasi nonstop über seinen Rücktritt spekuliert. Wurde spekuliert. Heute Morgen um 11:30 hat Hans-Rudolf Merz diesen Spekulationen ein Ende bereitet. Er geht nach der Herbstsession Anfang Oktober. Das Wichtigste zum März-Rücktritt gleich zu Beginn dieses Echo der Zeit von Elmar Blotzer.
Aller Kritik zum Trotz. Hans-Rudolf Merz ist gerne Bundesrat. Doch heute, nach fast 7 Jahren im Amt, hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Ich habe diesen Schritt mir reiflich überlegt. Er ist mir schwer gefallen.
Er habe als Finanzminister viele Ziele erreicht, betonte Merz heute selbstbewusst und verwies darauf, dass der Bund schwarze Zahlen schreibe. Außerdem sei die Schweiz auch bei den neuen Doppelbesteuerungsabkommen und beim Staatsvertrag mit den USA auf Kurs. Und deshalb befand Merz, sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt. Diese Worte können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Amtsführung von Hans-Rudolf Merz umstritten ist. Er habe die UBS-Krise zu spät erkannt, monieren Kritiker. Und nicht nur politische Gegner finden, er habe als Bundespräsident in der Libyen-Krise ungeschickt agiert, als er quasi in Eigenregie einen Vertrag mit dem libyschen Regime abschloss. Diese Kritik hat ihn offenbar gekränkt.
Ich habe unter solchen Umständen auch sehr viel einstecken müssen, von dem ich tief überzeugt war, dass es nicht gerecht war.
Aber ein Bundesrat müsse so etwas aushalten, sagte Merz und fügte trotzig hinzu.
Ich habe die Suppe Libyen nicht eingebrockt. Ich habe die Suppe UBS nicht eingebrockt. Aber ich musste mitwirken, diese Suppe auszulöffeln.
Ab Oktober wolle er seine Freizeit genießen, sagt der 67-Jährige heute. Mit dem Rücktritt von Merz ist auch das Gerangel um seine Nachfolge losgegangen. Die FDP will den Bundesratssitz verteidigen. Als Favoriten gelten die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und der Berner Nationalrat Johann Schneider-Ammann. Doch die Grünen wollen der FDP diesen Sitz streitig machen. Und die SVP unterstrich heute einmal mehr, sie habe Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz.
Soweit Elmar Plotzer. Wir kommen später in der Sendung ausführlich zurück auf den März-Rücktritt. Zunächst jetzt die anderen wichtigen Themen des Tages im Nachrichtenüberblick mit Susanne Schmucke.
Der Bundesrat hat den Abstimmungskampf um die Revision der Arbeitslosenversicherung eröffnet. Der Bundesrat empfiehlt dem Stimmvolk, am 26. September ein Ja in die Urne zu legen. Gewerkschaften und linke Parteien stellen sich gegen die Revision. Sie sieht unter anderem vor, den Lohnabzug um 0,2% zu erhöhen und bei jungen Arbeitslosen die Leistungen zu kürzen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Juli weiter zurückgegangen. Die Quote betrug 3,6%, das ist fast 1 Prozentpunkt weniger als Anfang Jahr. Die Jugendarbeitslosigkeit ist erwartungsgemäß etwas angestiegen, weil viele Junge ihre Ausbildung abgeschlossen haben und nun eine Stelle suchen. Im Rahmen des Filmfestivals von Locarno hat Bundesrat Didier Burkhalter einen Neuanfang in der Filmförderungspolitik angekündigt. Die Art, wie man zusammenarbeite, müsse sich ändern, sagte Burkhalter mit Blick auf den Streit zwischen dem Bundesamt für Kultur und der Filmbranche. Letztere wünscht sich eine unabhängige Filmförderung, herausgelöst aus der Bundesverwaltung. Bundesrat Burkhalter zeigte sich offen für diese Idee.
Ein Modell, das sicher läuft und sehr gut sogar, hat viele Stärken bewiesen. Das ist eben das Modell in der Forschung in der Schweiz. Ein Fonds oder eine Stiftung, die das selbst entscheidet, wo genau welche Projekte unterstützt sind.
Der Filmförderung des Bundes wird von Filmemachern Vetternwirtschaft vorgeworfen bei der Vergabe von Fördergeldern. Zwei Branchenverbände reichten im vergangenen Jahr eine Aufsichtsbeschwerde ein. Die Hochwasserkatastrophe in Pakistan hat sich auf das Nachbarland Indien ausgeweitet. Mehr als 100 Menschen kamen bei Überschwemmungen im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir ums Leben. Dutzende werden unter den Trümmern eingestürzter Häuser vermutet, wie die Behörden mitteilen. Besonders betroffen ist Leh, die Hauptstadt der auch bei Touristen beliebten Gebirgsregion Ladakh. Dort rissen Hochwasser und Erdrutsche hunderte Häuser mit sich. Die UNO befürchtet, dass der hohe Weizenpreis die Entwicklungsländer in Bedrängnis bringt. Die steigenden Preise würden die Teuerung in den ärmeren Ländern massiv antreiben. Grund für die zurzeit hohen Preise: einige der weltgrößten Getreideproduzenten, Russland und Kanada, haben Ernteausfälle. In Italien will sich Ministerpräsident Silvio Berlusconi im September einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Dies, nachdem letzte Woche das Bündnis mit Parlamentspräsident Gianfranco Fini zerbrochen ist. Berlusconi werde als Ministerpräsident zurücktreten, sollte er die Vertrauensabstimmung verlieren, sagte der Chef der Berlusconi-treuen Abgeordneten. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt erneut verschlechtert. Nachdem bereits im Juni mehr als 200.000 Stellen abgebaut wurden, waren es im Juli 130.000 Arbeitsplätze, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 9,5%, unter anderem, weil viele die Suche nach einem neuen Job aufgegeben haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.321 Punkten, 0,8% im Minus. In New York steht der Dow Jones bei 10.555 Punkten, 1,1% im Minus. Der Euro wird zu 1,3770 gehandelt und der Dollar zu 1,0367. Das Wetter. Im Osten gibt es am Abend noch letzte Regenschauer. Während der Nacht ist es meist klar und kühl bei etwa 9 Grad. Morgen früh gibt es lokale Nebelfelder und ganz im Osten noch Wolken. Sonst scheint meist die Sonne. Am Nachmittag bilden sich in den Bergen Quellwolken. Die Temperatur im Norden 24, im Süden 27 Grad. Am Sonntag geht es sonnig und warm weiter. Am Nachmittag gibt es in den Bergen wieder Quellwolken und auch einige Schauer.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Wir kommen zurück auf das Top-Thema des Tages aus Schweizer Sicht. Nach der Rücktrittsankündigung von Hans-Rudolf Merz ziehen wir Bilanz über die Amtszeit des vielgescholtenen Finanzministers. Wir präsentieren die Ansprüche gleich mehrerer Parteien auf den freisinnigen Sitz. Und wir reden über die Strategien. Wer hat welche Chancen in diesem Politpoker? Und außerdem im heutigen Echo der Zeit die Reportage vom Golf von Mexiko am Tag, als kein Öl mehr aus dem Leck floss. Und Erinnerungen an die Zeiten, als unsere Ständeräte noch unter chronischem Arbeitsmangel litten. Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Er ist ein Quereinsteiger in die Politik. Hans-Rudolf Merz war lange Zeit Unternehmensberater. Erst 1997 wurde der freisinnige Appenzeller in den Ständerat gewählt und schon 6 Jahre später als Nachfolger von Kaspar Villiger in den Bundesrat. Merz übernahm auch dessen Departement, die Finanzen. Das ist seine Domäne, da fühlt er sich zu Hause. Und er ist auch der Ansicht, er habe den Job als Finanzminister sehr gut gemacht. Hat er das? Dominik Meyer ist der Frage nachgegangen.
Eine schlechte Presse ist sich der Finanzminister gewohnt. Wohl gerade deshalb hat Hans-Rudolf Merz heute am Tag seines Rücktritts nicht mit Eigenlob gespart.
Während meiner Amtszeit wurden 20 Milliarden Schulden abgebaut. Das hat in Europa niemand tun können.
Merz war ein Sparminister. Er hat den Bundeshaushalt entlastet und dafür lobt ihn Gerold Bührer, der Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse.
Durch diese Disziplin ist Vertrauen geschafft worden, dass man eben nicht mit Steuererhöhungen rechnen muss. Das hat den Unternehmen im Inland gut getan und hat darüber hinaus aber auch die Schweiz als Investitionsstandort attraktiviert.
Die Wirtschaftsvertreter sind zufrieden mit dem Finanzminister. Tatsächlich entlastet er seine Unternehmenssteuerreform die Firmen. Auch profitieren ab nächsten Jahr Familien von tieferen Steuern und von Abzügen für die Kinderbetreuung. Rainer Eichenberger ist Professor für Wirtschafts- und Finanzpolitik an der Universität Freiburg. Er lobt Hans-Rudolf Merz als Finanzminister wie aus dem Lehrbuch. Wegen der Steuersenkungen, der Spardisziplin und des ehrgeizigen, aber unvollendeten und höchst umstrittenen Projekts eines Einheitssatzes bei der Mehrwertsteuer.
Im Lehrbuch steht das Richtige, was man tun soll für die Volkswirtschaft und für die Allgemeinheit. Und Politik tun häufig das pure Gegenteil. Bei Merz war das nicht so.
Beim Finanzhaushalt habe es Merz zwar einfacher gehabt als seine europäischen Amtskollegen, räumt Eichenberger ein. Die jüngste Wirtschaftskrise habe die Schweiz schwächer getroffen. Trotzdem seien die guten Zahlen auch das Verdienst von Merz.
Frühere Finanzminister hatten große Defizite, da hat es immer geheißen, ja, die sind unter Druck von allen Seiten. Herr Merz war aber auch dauernd unter Druck von allen Seiten und trotzdem konnte er dem Druck widerstehen.
Anders sieht es der sozialdemokratische Volkswirtschafter und ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm. Der Sparkurs werde dem Land schaden und im März seien nötige Investitionen in die Infrastruktur hinausgeschoben worden.
Beispielsweise hätte man mehr investieren sollen in den Bahnausbau und in den Autobahnausbau.
Strahm lässt kaum ein gutes Haar an der Amtsführung von Hans-Rudolf Merz. Der Finanzminister habe versagt, als vor zwei Jahren der Druck der OECD auf das Schweizer Bankgeheimnis immer stärker stieg.
Hans-Rudolf Merz hat diese Entwicklung, die sich international anbahnte, lange Zeit nicht für real gehalten. Merz hat einfach das vor sich hergeschoben.
Wenige Wochen bevor die Landesregierung Ja sagte zu Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung, gab sich Merz noch als zäher Verteidiger des alten Bankgeheimnisses. Selbst Economiesuisse-Präsident Gerold Bührer, ein enger Vertrauter von Merz, äußert leise Kritik.
Gouvernance est prévoir und von daher gesehen kann man mit Recht sagen, man hätte strategisch gewisse Weichenstellungen früher machen müssen. Das ist entgegenzunehmen.
Auch in der UBS-Affäre fällt Merz' Bilanz schlecht aus. Als die Grossbank in massive Probleme geriet, informierte der Finanzminister den Gesamtbundesrat viel zu zögerlich. Und später, als die USA massiven Druck ausübten, um an UBS-Kundendaten zu gelangen, zögerte Merz wieder, er unterschätzte das Ausmaß der Krise. Dafür kritisierten ihn die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments diesen Frühsommer heftig. Als Sparminister hat Hans-Rudolf Merz Lorbeeren geholt. Die Bilanz über ihn als Krisenmanager fällt schlecht aus. Und weiterhin sind die Folgen der UBS und der Bankgeheimniskrise nicht bewältigt.
Dominik Meyer. Mit Hans-Rudolf Merz tritt jetzt einer aus dem Bundesrat bald zurück, der in erster Linie Finanzpolitiker war. Da stellt sich die Frage, was darüber hinaus bleibt von ihm. Diese Frage geht ins Bundeshaus zu Oliver Washington. Ja, was bleibt von Bundesrat Merz?
Ja, wir haben es gehört, als Finanzminister, der zuständig ist für das Budget des Bundes, hat Bundesrat Merz seine Arbeit sicher gut gemacht. Unter seiner Ägide hat der Bund seine Schulden um 20 Milliarden Franken reduzieren können. Als Finanzminister ist Merz aber eben auch zuständig für den Bankenplatz, für das Bankgeheimnis. Und hier hatte man den Eindruck, dass Merz zu stark in ideologischen Positionen verhaftet ist und deshalb keine Strategie entwickeln konnte, wie den Finanzplatz weiterentwickeln. Und deshalb, so würde ich sagen, trägt er auch eine maßgebliche Mitverantwortung dafür, dass die Schweiz international dermaßen unter Druck geraten ist. Und als Bundesrat, als Mitglied des Gremiums hat Merz mit seinen Alleingängen, Stichwort hier ist beispielsweise die Libyen-Krise, seine Reise nach Tripolis, die nicht abgesprochen war mit dem Gesamtbundesrat. Mit solchen Alleingängen hat Merz eben auch dazu beigetragen, dass das Gesamtgremium Bundesrat nicht gut funktioniert und insofern trägt er seine Mitverantwortung für die Glaubwürdigkeitskrise, in welche der Bundesrat gegenwärtig steckt, und deshalb war sein Rücktritt heute eigentlich überfällig.
Die Kritik an Hans-Rudolf Merz wegen Libyen, wegen dem Umgang mit der UBS, wegen der Führungsschwäche war lang andauernd, sie war bissig. War das zu spüren heute an der Medienkonferenz? Irgendetwas von Verbitterung, Enttäuschung, Rechtfertigung vielleicht auch?
Zunächst hat man vor allem einmal einen gelösten Bundesrat Merz gesehen. Einen, der so scheint ist, der froh ist, das Amt, die Bürde des Amtes nun ablegen zu können. Und ansonsten würde ich sagen, war das Bild, das Merz vermittelte, zwiespältig. Zum einen zeigt er Verständnis, dass er für seine Arbeit im Bundesrat auch heftig kritisiert wird. Er sagte explizit, Kritik gehöre dazu. Zum anderen aber hatte man auch den Eindruck eines Bundesrates, der um Anerkennung ringt, der nicht wirklich versteht, warum seine Leistungen eben als Kassenwart nicht entsprechend gewürdigt werden.
Danke schon mal, Oliver Washington, für diese Einschätzungen. Wir kommen später in der Sendung auf Sie zurück. Mit dem Rücktritt von Hans-Rudolf Merz steht die Frage nach seiner Nachfolge im Raum. Die FDP muss bis zur Herbstsession entscheiden, wen sie ins Rennen schicken will. Was muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger können und wer sind die Favoriten? Elisabeth Pestalozzi.
Parteipräsident Fulvio Pelli hätte es lieber gesehen, Finanzminister Hans-Rudolf Merz hätte seine Amtszeit fertig gemacht bis im Winter 2011.
Aber wir respektieren den Entscheid von Merz und jetzt kämpfen wir aufgrund der Voraussetzungen, die gegeben sind.
Und kämpfen wird die FDP müssen, denn Grüne und SVP haben bereits ihren Angriff auf den FDP-Sitz angekündigt und auch die CVP überlegt sich eine erneute Attacke, was aber FDP-Fraktionschefin Gabi Huber nicht beeindruckt.
Unser Anspruch ist klar, wir sind die drittstärkste Partei der Schweiz.
Weshalb die FDP Anrecht auf zwei Sitze im Bundesrat habe. Dennoch gesteht Pelli, es brauche nebst einer kompetenten Nachfolge für Hans-Rudolf Merz vor allem auch eine, die das angeschlagene Image seiner Partei verbessern könne.
Je populärer, je besser, weil wir haben in der letzten Zeit etwas an Popularität verloren. Wir brauchen neue Gesichter, die uns diese Popularität wieder zurückgeben.
Bekannt ist eine Voraussetzung, die Pelli vom neuen Bundesrat erwartet. Aber das ist nicht die einzige. Auf die Frage, was die Nachfolgerin der Nachfolger von Bundesrat Merz besser machen müsse als dieser, sagt Pelli.
Ja gut, ich glaube, das große Problem der Bundesräte ist die Kommunikation. Ich bin persönlich überzeugt, man sollte viel weniger als Bundesrat im Sinne der Personen kommunizieren und viel mehr als Bundesrat im Sinne der Behörde kommunizieren.
Was der Parteichef leicht verklausuliert und auf alle Bundesräte bezogen festhält, sagen andere FDP-Parteimitglieder deutlicher. Die Appenzeller Ständerätin Marianne Kleiner, die Bundesrat Merz nahesteht, sagt an die Adresse des Nachfolgers, der Nachfolgerin.
Wo ich glaube, dass vielleicht anders gearbeitet werden müsste, ist in der Kommunikation.
Und der Solothurner Ständerat Rolf Bütiker wird noch deutlicher.
Wir brauchen etwas mehr Brückenbauer und etwas weniger Sprengmeister in den Bundesrat.
Die Aargauer Nationalrätin Corinna Eichenberger sagt über Hans-Rudolf Merz:
In gewissen Belangen war er ein Einzelkämpfer.
Sein Nachfolger müsse deshalb vor allem eines sein: teamfähig. Auch die Nationalrätin Christa Markwalder, die vor allem lobende Worte für den abtretenden Bundesrat übrig hat, hält fest, fachliche Kompetenz alleine reiche nicht.
Gleichzeitig, denke ich, ist aber auch ein Gespür für die sich verändernde internationale Umgebung sehr wichtig.
Wer aber hat neben ausgewiesener Fachkompetenz, Führungserfahrung und Akzeptanz in der Partei die Voraussetzung, jene Mängel zu kompensieren, die Bundesrat Merz auch nach Einschätzungen seiner eigenen Parteifreunde hatte? Als Kandidaten abgewinkt haben heute bereits Parteipräsident Fulvio Pelli, Fraktionschefin Gabi Huber, der Zürcher Ständerat Felix Kutzwiler und der Solothurner Finanzdirektor Christian Wanner. Am häufigsten fällt der Name der St. Galler Justizdirektorin Karin Keller-Sutter. Ständerätin Marianne Kleiner gerät geradezu ins Schwärmen. Sie habe all diese kommunikativen und kollegialen Fähigkeiten, die es jetzt brauche.
Und im Übrigen hat sie eine klare, verständliche und auch akzeptierte Sicherheitspolitik betrieben. Und das ist ein Feld, das auch im Bundesstaat eine große Bedeutung hat.
Karin Keller-Sutter war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sie wolle sich die Kandidatur zuerst in Ruhe überlegen, schreibt sie in einer Mitteilung. Der Berner Nationalrat Johann Schneider-Ammann gilt ebenfalls als Favorit. Über ihn sagt Ständerat Rolf Bütiker:
Es ist jetzt Zeit, dass wir wirklich einen Unternehmer in den Bundesrat wählen, der eben auch die Voraussetzungen als Persönlichkeit mitbringt, dass die Kollegialbehörde auch nach seiner Wahl funktioniert.
Schneider-Ammann ist derzeit in China. Seine Berner Kantonalpartei würde eine Kandidatur aber sehr begrüßen. Mit Johann Schneider-Ammann und Karin Keller-Sutter sind also gleich zwei mögliche Kandidaten im Gespräch, denen verschiedene Parteivertreter zutrauen, einen neuen, kollegialen Stil in die Landesregierung zu bringen.
Die FDP hat also die Suche nach einem Nachfolger für Bundesrat Hans-Rudolf Merz lanciert. Wen auch immer die Partei am Schluss präsentiert, einfach durchgewinkt wird der Kandidat oder die Kandidatin nicht. Denn auch SVP und Grüne erheben Anspruch auf den Sitz. Die CVP prüft eine eigene Kandidatur. Und für die SP ist die Lage durch den Rücktritt Merz ungemütlicher geworden. Alexander Sauter, Positionsbezüge der Parteien.
Als Erste meldete sich heute die SVP zu Wort. Man sei überzeugt von der Konkordanz, aber der SVP stehe ein zweiter Sitz in der Landesregierung zu, sagte Fraktionschef Kaspar Bader.
Die SVP als größte Partei, die einen Drittel der Wähler repräsentiert, ist im Bundesrat zurzeit nur mit einer Person vertreten und deshalb machen wir den Anspruch auf einen zweiten Sitz geltend.
Für die SVP ist aber noch nicht klar, steigt sie jetzt gegen die FDP ins Rennen oder erst im Dezember, wenn es um die Nachfolge von Bundesrat Moritz Leuenberger geht.
Wir werden einen dieser beiden Sitze für uns beanspruchen.
So SVP-Fraktionschef Kaspar Bader. Mitte August will die Partei das konkrete Vorgehen beschließen. Während die SVP sich also überlegt, wie sie wieder einen zweiten Sitz bekommt, wittern die Grünen ihre Chancen für einen ersten. Die Zeit für einen grünen Bundesrat sei gekommen, meint Parteipräsident Uli Leuenberger.
Die Grünen werden sicher antreten.
Noch offen sei, wer Kandidatin, wer Kandidat sein könnte. Die Chancen der Grünen dürften aber gering sein. Bedeckt hält sich derweil die CVP. Sie liegt beim Wähleranteil knapp hinter der FDP und hält seit der Abwahl von Ruth Metzler nur noch einen Sitz in der Regierung. Fraktionschef Urs Schwaller.
Das ist viel zu früh, um heute sich hier in irgendwelche Spekulationen zu verlieren. Wir werden das diskutieren. Wir werden uns im Moment einmal alle Optionen offen lassen. Ich glaube, es wäre auch falsch, einige Minuten nach dem Rücktritt von Bundesrat Merz bereits hier Türen zu öffnen bzw. vorschnell zuzuschlagen.
Das heißt, die CVP hält sich eine eigene Kandidatur offen. Damit müssen sich die Sozialdemokraten nicht befassen. Die SP konzentriert sich auf die Nachfolge von Bundesrat Moritz Leuenberger im Dezember. Heute wurden jedoch Stimmen laut, die forderten, dass Leuenberger nicht erst Ende Jahr, sondern zeitgleich mit Finanzminister Merz zurücktreten sollte. Dann könnten die beiden freien Sitze zur gleichen Zeit neu besetzt werden. Doch Bundesrat Leuenberger ließ ausrichten, er werde an seinem Rücktrittsdatum festhalten. Und auch SP-Fraktionschefin Ursula Wyss sieht keinen Handlungsbedarf.
Für uns als SP ändert es eigentlich nichts. Wir haben jetzt die Kantonalparteien aufgerufen, ihre besten Leute zu portieren und dann werden wir die offiziellen Kandidaturen benennen.
Und trotzdem, der Rücktritt von Hans-Rudolf Merz wird nicht spurlos an der SP vorbeigehen. Denn wird im Herbst beispielsweise ein Berner in die Regierung gewählt, könnte dies eine Wahl von SP-Kronfavoritin Simonetta Sommaruga erschweren. Das Parlament würde sich nämlich genau überlegen, ob es gleich zwei Berner Vertreter im Bundesrat haben will. Oder aber der FDP-Sitz geht an eine Frau, dann säßen vier Frauen in der Landesregierung und der Versuch der SP, eine fünfte Frau in den Bundesrat zu hieven, könnte möglicherweise zu Diskussionen führen. SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
Für die SP ist klar, wir suchen eine Deutschschweizerin oder einen Deutschschweizer, ob das ein Mann oder eine Frau ist, das haben wir explizit offen gelassen.
Seit heute sind also zwei Plätze im Bundesrat zu besetzen. Zuerst geht es im Herbst um den freien FDP-Sitz, doch der darauf folgende Wahltermin im Dezember für die Nachfolge von Bundesrat Leuenberger wird wohl bei den aktuellen parteipolitischen Überlegungen bereits eine Rolle spielen.
Alexander Sauter. Wir haben jetzt also die Positionsbezüge gehört der FDP und der anderen Parteien nach der Rücktrittsankündigung von Hans-Rudolf Merz. Klar ist, wir schauen zuerst die FDP mal an, klar ist, die will den Merz-Sitz verteidigen. Oliver Washington, kann sie das?
Ja, ich würde sagen, die Chancen stehen aus heutiger Sicht nicht schlecht. Vieles hängt von der SP ab. Wenn die SP die FDP unterstützt, dann dürfte die FDP ihren Sitz verteidigen können. Und die SP hat ein Interesse, die FDP zu unterstützen, weil die SP dann selber wiederum mit der Unterstützung der FDP rechnen kann, wenn es um die Wahl der Leuenberger Nachfolge im Dezember geht. Wichtig wird auch das Verhalten der SVP sein. Die SVP lässt es sich noch hoffen, ob sie die FDP wirklich angreift. Was meines Erachtens dagegen spricht, ist, dass die FDP politisch die eigentliche Verbündete der SVP ist. Und auch die SVP muss es sich gut überlegen, ob sie es sich mit der FDP verscherzen will oder nicht. Deshalb, wie gesagt, heute würde ich sagen, die Chancen für die FDP stehen nicht schlecht.
Gehen wir etwas näher ran an die FDP. Mit wem denn soll sie diesen Sitz verteidigen? Einige haben ja bereits abgewinkt, aber drei Namen stehen im Vordergrund.
Genau, das sind drei Namen und beginnen wir mit der Frau. Das ist Karin Keller-Sutter, St. Galler Regierungsrätin, Polizei- und Justizdirektorin. Sie hat sich einen Namen gemacht mit einem harten Kurs in der Asylpolitik und anderen Justizfragen. Sie ist eine gute Kommunikatorin und Karin Keller-Sutter wurde von der Partei, von ihrer Partei, der FDP, dann auch schon lange als mögliche Bundesrätin aufgebaut. Dann Johann Schneider-Ammann, Unternehmer, ein Vertreter des Wirtschaftsflügels. Er gilt als glaubwürdiger Unternehmer und politisch steht er ein für einen schlanken Staat, für tiefe Steuern. Und dann der dritte Mann, beziehungsweise der zweite Mann und der dritte mögliche Kandidat ist Peter Malama, Basler Nationalrat. Er hat in verschiedenen Bereichen immer wieder eine andere Haltung vertreten als seine Partei. Beispielsweise tritt er ein für staatliche Unterstützungen für ökologische Gebäudesanierungen. Drei Namen, also drei Personen, die unterschiedliche Facetten der FDP repräsentieren.
Also eine St. Gallerin, ein Berner und ein Basler. Wer hat die besten Chancen?
Ja, Peter Malama, würde ich sagen, hat keine Chancen. Dafür ist er in der Partei zu wenig gut verankert. Johann Schneider-Ammann und Karin Keller-Sutter sind meines Erachtens beide sehr valable Kandidaten. Für Johann Schneider-Ammann dürfte vielleicht sprechen, dass die SP einen Mann wählen könnte, um dann die Wahl einer Frau für die Nachfolge von Leuenberger nicht zu gefährden. Wobei, das ist Spekulation. Allgemein wird es für die FDP darum gehen, eine breite Auswahl von möglichen Kandidaten zu präsentieren, um sich eben den Wählern als eine Partei mit verschiedenen Köpfen in Erinnerung zu rufen.
Diese März-Nachfolgewahl ist ja nicht die einzige Bundesratswahl, die wir noch erleben werden in diesem Jahr. Auch Moritz Leuenberger tritt zurück, allerdings erst Ende Jahr. Deshalb wird auch seine Nachfolge erst später in der Wintersession geregelt. Aber diese beiden Wahlen haben einen engen Zusammenhang. Welchen denn?
Ja, wichtig ist zunächst zu sagen, dass die FDP, insbesondere die FDP, taktisch sehr geschickt agiert hat. Ihre Chancen, den Sitz von Bundesrat Merz verteidigen zu können, sind größer, wenn es bei einer ersten Wahl nur um die Nachfolge von Bundesrat Merz geht, weil, ich habe es angesprochen, in diesem Fall hat die FDP ein Druckmittel, insbesondere gegenüber der SP, in der Hand. Entscheidend aber ist eben, und Sie haben es angesprochen, dass wir zwei verschiedene Wahltermine haben. Das ist Ausdruck dafür, dass die Parteien vor allem ihr eigenes Wohl, ihre Macht im Blick haben und weniger eine den Wähleranteilen entsprechende Zusammensetzung der Regierung, also weniger das Konkordanzprinzip der Schweizers, des Schweizer Regierungssystems. Und dieses auf Machterhalt ausgerichtete Agieren kann auch als Indiz dafür gewertet werden, dass eben dieses Konkordanzprinzip im Auflösen begriffen ist.
Sie haben gesagt, Oliver Washington, vorhin, die FDP habe keine schlechten Chancen, ihren Sitz zu verteidigen aus heutiger Sicht. Gilt dasselbe auch für die SP dann bei der Wahl im Dezember?
Ja, ich würde davon ausgehen, wenn die FDP ihren Sitz verteidigen kann, dann dürfte auch die SP ihren Sitz verteidigen können. Offen wäre dann noch, ob eine Wahl jetzt beispielsweise von Karin Keller-Sutter einer SP-Frau im Wege stehen würde, weil dann fünf Frauen im Bundesrat sitzen würden. Wobei eigentlich müsste man doch auch davon ausgehen können, dass diese Frage heute eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte.
Schauen wir noch die anderen möglichen Kandidaturen an, jetzt bei dieser Nachfolgewahl für Bundesrat Merz, die der SVP und der Grünen. Was ist davon zu halten?
Ja, die Grünen wollen mit ihrer Kandidatur ihren Anspruch anmelden. Das Gleiche gilt auch für die SVP. Chancen gebe ich aber beiden Parteien nicht wirklich. Ich würde auch sagen, dass beide Parteien vor allem die nationalen Wahlen im nächsten Jahr im Fokus haben. Dann wird es nach den Parlamentswahlen um die neue Verteilung der Bundesratssitze gehen. Dann wird über die Zukunft von Evelyn Wittmer-Schlumpf entschieden. Dann wird die SVP ihren Anspruch auf den zweiten Sitz bestens legitimiert anmelden können. Und dann, ja, dann erhoffen sich auch die Grünen, dass sie so stark sein werden, dass man sie nicht mehr wird übergehen können.
Wir haben also noch zwei Bundesratswahlkampagnen noch in diesem Jahr und dann die eidgenössischen Wahlen in gut einem Jahr. Die Schweiz wird also einen quasi permanenten Wahlkampf erleben. Wie sollen da wichtige politische Geschäfte, Sachgeschäfte noch vorankommen?
Ja, die Gefahr besteht tatsächlich, dass sich die Parteien profilieren wollen, dass sie sich weniger kompromissbereit zeigen und die Politik deshalb auch blockieren werden. Nun aber zu verallgemeinern und zu sagen, dass die Politik bis zu den Wahlen blockiert sein wird, wäre meines Erachtens unzulässig. Die Managed Care-Vorlage beispielsweise ist ein großes Projekt, bei welchem sich die Parteien möglicherweise auch werden zusammenraufen können. Was wir aber meines Erachtens mit Sicherheit sagen können, die Zusammensetzung des Bundesrates wird eines der zentralen Themen des Wahlkampfes sein.
Das war die Einschätzung von Oliver Washington nach dem Rücktritt von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Wenn Sie mehr wissen wollen zu dem Thema hier in der dem Top-Thema hier in der Schweiz, schauen Sie doch unsere Webseite an. Die Online-Redaktion hat dort ein Dossier zusammengestellt über Bundesrat Hans-Rudolf Merz mit Bildern, mit Tönen und Texten, multimedial eben zu finden auf drs.ch. Dazwischen Verkehrsinfo DRS von 18.31 Uhr. In der Westschweiz besteht auf der A1 zwischen Bayern und Avenches keine Gefahr mehr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Zudem ist in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Matzingen und Münchwilen der rechte Fahrstreifen wegen eines Unfalls gesperrt. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einer Reportage vom Golf von Mexiko und einer neuen Episode aus unserer mehrteiligen Sommerserie zum Faktor Zeit. Die Nachrichten vom Golf von Mexiko sind so gut wie noch nie seit 3,5 Monaten. Das Leck scheint beseitigt zu sein. Laut Regierungsangaben sind 3/4 des ausgetretenen Öls verdunstet, verbrannt oder aufgesogen worden. Gleichzeitig warnen aber Meeresexperten, dass die Folgen noch jahrelang zu spüren sein werden. Und die Betroffenen vor Ort atmen auch nicht wirklich auf, denn sie haben den Schaden bereits. Die Reportage aus Orange Beach, Alabama von Peter Vögeli.
Der Himmel ist blau, der Strand schneeweiß, das Wasserglas klar und das Ölleck allem Anschein nach gestopft. Aber...
Right there. Smell that. Petroleum.
Teerballen liegen wie Kieselsteine am Grund des Wassers. Die guten Nachrichten vom Leck kommen für Herb Malone von der regionalen Tourismusbehörde an der Küste von Alabama zu spät.
Now this season's history. A TV reporter asked me, "Were we going to have a big celebration?" I said, "No, we're going to save the celebration until after all the oil is underwater."
Die laufende Saison sei Geschichte. Gerade jetzt in der letzten Woche der Hochsaison seien die Hotels nicht zu 90% wie üblich, sondern zu weniger als 30% belegt.
Normally we, our hotels and condos would be somewhere in the range of 90% occupancy. Today they're operating most of them at something less than 30%.
Und dies für eine Branche, die von den Sommermonaten lebt. Das tut wirklich weh, sagt Sarah Kuzma, deren Firma Sommerwohnungen und Häuschen vermietet. Denn
it was just so refreshing to see that this was going to be the year, the banner year. Our phones were ringing earlier than usual. July was booking earlier than the typical pattern.
Nach einem miserablen Jahr 2009 schien das Geschäft 2010 endlich wieder anzuziehen. Die Telefone klingelten, die Reservationen seien früher als sonst eingegangen. Doch nun müsse sie in diesem Sommer wegen der Ölkatastrophe sogar noch einen Einbruch von 50% gegenüber 2009 hinnehmen.
And that hurts.
Nachdem die Rezession im Sommer 2009 allmählich überwunden schien, hat der Wiederaufschwung in ganz Amerika an Fahrt verloren, wie die heute publizierten Arbeitsmarktdaten suggerieren. Und die Region am Golf ist wegen der Ölkatastrophe besonders betroffen. Nun geht es darum, nicht nur den ökologischen, sondern auch den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Über 230 Millionen Dollar hat BP bereits an Private ausbezahlt, aber in Orange Beach sei der Umgang mit dem Ölriesen schwierig, klagt Herb Malone. Man müsse wochenlang warten, Zahlungen würden auf die falschen Konti überwiesen, Schecks an die falschen Empfänger verschickt.
They wired money to the wrong banks.
Manchmal genügten nicht einmal 2200 Seiten, um einen Anspruch zu begründen. Das Ganze sei wie ein schwarzes Loch. Und die heikle Frage lautet, wer hat Anspruch auf Schadenersatz? Der Tourismus in Florida sei teilweise eingebrochen, ohne einen Tropfen Öl an den Stränden, sagte ein Vertreter einer Hotelkette an einem Hearing in Washington.
What's most concerning to me is that all of these losses have occurred to our resorts without a drop of oil.
Anwalt Kenneth Feinberg, der seinerzeit den Schadenersatzfonds für die Opfer von 9/11, des Terroranschlags in New York betreute und nun den 20 Milliarden Entschädigungsfonds von BP verwalten wird, gab unlängst bekannt:
You do not need oil on the beach to have a compensable claim. I want to emphasize this.
Auch ohne Öl am Strand habe man Anrecht auf Entschädigung. Und auch Restaurants, Vergnügungsparks oder Hotels, die nicht direkt am Strand liegen, aber Strandtouristen anziehen, sollen entschädigt werden können. Doch das Ganze ist und bleibt eine Gratwanderung. Wer mit Feinbergs Entscheid nicht einverstanden ist, kann zwar vor Gericht gegen BP klagen, aber das kann Jahrzehnte dauern.
Das war Peter Vögeli aus Orange Beach, Alabama. Schon Anfang Sommer haben wir uns in einer Serie von Beiträgen mit dem Faktor Zeit beschäftigt. Jetzt setzen wir diese Reihe fort, heute mit einer Zeitreise durch die vergangenen 97 Jahre. So alt, 97, ist nämlich Hans Schild. Alt genug, um sich noch ans Ende des Ersten Weltkriegs zu erinnern. Und jung genug, um im Internet zu surfen. Wie er die 97 Jahre erlebt hat und wie er mit der Zeit umgeht, wollte seine Schwiegerenkelin Juliette Schild von ihm wissen.
26. März 1913. In Bern erscheint die Zeitung Bund noch als Morgen- und als Abendblatt. Im Abendblatt ist zu lesen, dass die Bundesversammlung etwas gegen den Zitat «chronischen Arbeitsmangel» des Ständerates machen will. Künftig sind alle neu einlaufenden Geschäfte zuerst dem Ständerat zu überweisen. Im Abendblatt des Bundes steht aber auch, dass in Neuenburg künftig ungeschützte Hutnadeln in allgemein zugänglichen Räumen nicht mehr getragen werden dürfen. 10 Franken beträgt die Buße, falls jemand dieses Verbot übertreten sollte. Der 26. März 1913 ist aber auch ein Tag, an dem sich Osteuropa im Ersten Balkankrieg befindet und die USA von Stürmen heimgesucht werden. In den Staaten Ohio und Indiana gibt es heftige Überschwemmungen. Und am 26. März 1913 wird in Brienzwiler, einem kleinen Dorf im Berner Oberland, Hans Schild geboren, als ältestes von 5 Kindern. Erinnern kann er sich noch an die Zeit, als er 5, 6 Jahre alt war.
Dann war das Ende des Ersten Weltkriegs, die grosse Grippe-Epidemie, das halbe Dorf krank und es hat Lebensmittelkarten gegeben. Die Zeiten waren früher härter, ja, vielleicht viel härter. Aber wir haben Herdöpfel und Gemüse gepflanzt, wir haben eine Säule gemästet, wir haben Beeren gesammelt, ja, sogar Häuschenschnecken. Es hat dann einen Abnehmer gegeben, also haben wir kein Problem gehabt.
20 oder 30 Rappen erhielten sie für ein Kilo Schnecken. In Brienzwiler gab es damals ein einziges Auto.
Ein Verwandter von mir hatte dann ein Auto gehabt, das einzige im Dorf. Und der war schon ein bisschen eine Persönlichkeit gewesen.
Und wie war das gewesen? Hat man da als Kind mitfahren wollen? Oder war es ein Highlight gewesen, wenn man das Auto gesehen hat?
Ich glaube es nicht. Die Leute waren eher dafür ein bisschen abgeneigt gewesen und haben den nicht unbedingt sehr geschätzt.
Also ein bisschen skeptisch?
Sehr skeptisch, ja. Es war natürlich ein altes Monster gewesen von einem Auto.
Eine Berufslehre machen konnte Hans Schild nicht. Einmal bewarb er sich bei der SBB. Sie suchte 6 Lokomotivführer. 320 Bewerbungen seien eingegangen für diese 6 Stellen, sagt Hans Schild. Er durfte die schulischen und die psychologischen Tests absolvieren.
Und am Neujahrstag habe ich einen Bericht bekommen. Sie haben die Prüfung mit Erfolg bestanden, aber nach Aufstellung unserer Liste sind wir leider nicht in der Lage, sie zu berücksichtigen. Dann haben Söhne von der bisherigen Eisenbändler den Vorrang gehabt.
Also ging Hans Schild für ein Jahr ins Welschland, um besser Französisch zu lernen. Später besuchte er die Hotelfachschule in Luzern und arbeitete danach in Hotels in Luzern und in Davos. Als während der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Mobilmachung kam, musste er mit dem Grenzschutz einrücken. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau kennen, 1942, als er in Chur stationiert war.
Wir haben im gleichen Restaurant gegessen und es war dann Grossratssitzung. die Grossräte von Misox mussten durch 7 Kantone reisen mit der Bahn, bis sie an ihrem Tagungsort sind angekommen. Dann musste ein Fräulein den Platz wechseln und ist an meinen Tisch sitzen. Wir haben ein Gespräch geführt. Wir haben uns dann am 6. Dezember zuerst mal gesehen, haben an Ostern uns verlobt und haben im Juli geheiratet.
Für Hans Schild begann das, was er als die schönste Zeit seines Lebens bezeichnet. Die Zeit mit seiner Frau und später die Zeit mit seiner Familie. Zur Familie gehörten bald 4 Söhne. Erzogen wurden die Kinder hauptsächlich von der Mutter. Hans Schild war beruflich oft Wochen und Monate lang weg von zu Hause. Rückblickend sagt er, dass er gerne mehr Zeit gehabt hätte für seine Familie. Nehmen konnte er sich diese Zeit nur während den Ferien. Familie Schild war dann jeweils mit Auto und Zelt unterwegs, zum Beispiel in Italien oder einmal in London.
Natürlich wollte ich Buben mit der Untergrundbahn kreuz und quer durch die Stadt fahren. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass da etwas passiert. Dann habe ich mal einen verliert und habe den jüngsten Charakter bejaht. Was würdest du machen, wenn wir die plötzlich verlieren würden? Und du hast gelächelt und gesagt, zuerst würde ich mal eine Stunde lang umeinander kämmeln.
Es gibt viele Geschichten, die Hans Schild aus den vergangenen 97 Jahren erzählen könnte. Eine jedoch, die im Spätherbst 1961 passierte, die werde er zeitlebens nicht vergessen, sagt er. Als Oberstleutnant hatte er in Andermatt zu tun. Auf einer Fahrt über den Gotthard sah er nach der Passhöhe, in der 3. Kurve, einen großen amerikanischen Greyhound-Bus, der stecken geblieben war. Die Chauffeure kamen mit der Straße nicht zurecht.
Wir hätten in Lugano einen Ersatzbus bestellt und beschlossen, den eigenen Bus über den Winter hier zu stehen. Ich habe Tremola als Motorfahreroffizier kennt. Ich habe mich mit den beiden Chauffeuren unterhalten und mich angeboten, ihnen zu helfen, die Kurve zu bewältigen. 6 Stunden habe ich vor einem Bus rückwärts laufend den Chauffeuren Anweisungen gegeben, wie sie die Kurve bewältigen können.
Gemeinsam schafften sie es ins Tal. Der große Schnee kam am nächsten Tag. Zum Dank wurde Hans Schild von den Amerikanern zusammen mit seiner Frau zu einer Reise eingeladen. Während 4 Wochen bereisten die beiden im Sommer 1962 die USA und Kanada.
Und ich durfte auf der Hinreise und auf der Rückreise beim gleichen Captain über eine Stunde im Cockpit mitfliegen.
Die vielen Erfindungen, Entdeckungen und Neuerungen der letzten 97 Jahre hat Hans Schild nie bewusst wahrgenommen. Ans erste Radiogerät kann er sich zwar erinnern. Es stand bereits zu seinen Schulzeiten in der Wohnung der Familie Schild in Brienzwiler. Wann er seinen ersten Fernseher hatte, das weiß er aber nicht mehr genau.
Ich weiß nur, dass wir mit dem Jodelclub, wo ich dabei war, haben mal eine Aufnahme gemacht für das Fernsehen und wir waren ganz erstaunt, dass das geht.
Zeit ist Geld. Dieses Motto war für ihn früher nie von Bedeutung. Stress im Beruf hat er nie erlebt.
Das haben wir auf dem Land gar nicht gekannt. Was man nicht heute machen konnte, ist ganz einfach morgen gemacht worden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es müsse jetzt alles überstürzt werden.
Auch nicht im März 1978, als er pensioniert wurde. Nach fast 40 Jahren als Bundesbeamter im Militär- und im Justiz- und Polizeidepartement. Er habe bis zur letzten Minute gearbeitet, sagt Hans Schild. Am Nachmittag um 5 Uhr feierte er seinen Abschied. Zusammen mit 70 Kollegen. Er servierte ihnen einen Justistaler Käse, den er zuvor 3 Jahre gepflegt hatte. 40 Flaschen Feschi seien getrunken worden.
Wir hätten noch Jahre später von diesem Anlass geredet. Das ist sehr geblieben.
Seine Pensionierung nahm Hans Schild gelassen. Er genoss seinen neuen Alltag und das neue Gefühl, plötzlich mehr Freizeit zu haben. Probleme, sich neu zurechtzufinden, hatte er nicht. Zusammen mit seiner Frau unternahm er nun Wanderungen und Reisen. Zwischen 80 und 90 sei es etwas ruhiger geworden, sagt er. Seine Frau pflegte er bis zu ihrem Tod im Herbst 2008. Noch heute lebt er im gemeinsamen Haus in Köniz bei Bern. Alleine. Vor einiger Zeit erhielt er von seinen Söhnen ein Mobiltelefon.
Mir hat ein Handy extra geschenkt, hat aber verlangt, dass ich das Handy stets mitführe. Es kann kommen, was will.
Er könne sich gut vertörlen, sagt er. Und er hat ein neues Hobby. Den Computer, den er vor ein paar Jahren von einem seiner Söhne übernehmen konnte. Damit spielt er heute Skat oder schreibt E-Mails. An den elektronischen Briefverkehr und ans Internet hat er sich längst gewöhnt.
Das kann man heute nicht mehr wegdenken. Ich habe selber in meinem Computer bis jetzt etwa 1400 Eingänge und 1400 Ausgänge. Aus Interesse tue ich mal ein bisschen surfen und mal ein bisschen schauen, was geht. Aber ich habe sonst eigentlich ein erfülltes Leben, wo ich das gar nicht brauche.
Erfüllung fand er bis vor einiger Zeit auch beim Jodeln. Jetzt singt er nicht mehr.
Als ich mein Gehör ein bisschen verloren habe, musste ich Hörgerät haben. Und mit diesen Hörgeräten ist einfach nicht mehr möglich, dass man recht singen kann.
Dass er heute das älteste Ehrenmitglied im Eidgenössischen Schwingerverband ist, erfüllt ihn mit Stolz. Im August ist er beim Eidgenössischen Schwingfest in Frauenfeld dabei. Hans Schild hat nie Mühe gehabt, in den letzten 97 Jahren Neues oder Ungewohntes zu akzeptieren und sich den modernen Zeiten anzupassen. Er sagt:
Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen.
Das war Hans Schild, 97, im Beitrag seiner Schwiegerenkelin Juliette Schild. Und das war's vom Echo der Zeit am Tag, als Hans-Rudolf Merz seinen Rücktritt aus dem Bundesrat angekündigt hat. Verantwortlich war Marcel Jecke für die...
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.
Die Nachrichten, Eva Gammeter am Mikrofon, Hans Ineichen.